Ich bin ein Mensch und daher weiß ich, dass ausgerechnet diese Zeit sehr geeignet ist zum Schlafen. Vor allem, wenn man x-mal Schwarzwälder Kuchen verschlungen hat und was weiß ich noch. Und es gibt einige unter euch, die äußerst versucht werden, zuzuhören mit geschlossenen Augen. So, das ist natürlich gestattet. Einige Leute können so viel besser konzentrieren. Aber vielleicht wäre es am besten, wenn du mit deinem Nachbar oder Nachbarin zunächst einmal ausmachst, dass wenn das Schnarchen anfängt, dass sie vielleicht eingreifen sollten. So, wir werden versuchen, uns zu konzentrieren trotzdem. Und wir befinden uns auf einer Reise in die Richtung Gott. Wir sind unterwegs auf dem Weg zu Gott. Und was wir gerade heute betrachtet haben, ist Folgendes. Zunächst einmal, wir haben diese Tür betrachtet. Eine einzige Tür. Und das erinnert uns an die Tatsache, dass Gottes Haus eine Innenseite, eine Außenseite hat und es nur eine Tür gibt. Diese Tür für uns jetzt ist keine Tür aus Stoff, sondern eine Person, der Herr Jesus Christus. Und wir haben seine Einzigartigkeit als die Tür betrachtet. Dann als nächstes kamen wir zum Brandopferaltar neben der Tür. Das heißt, als sozusagen Teil der Eingangserfahrung muss man an dieses Brandopferaltar, muss man zu diesem Altar kommen, wo tagtäglich geopfert wurde. Und wir haben gewisse Lektionen gesehen und merkten, dass was im Neuen Testament betont wird, ist der Gegensatz zwischen alt und neu. Damals sehr viele Opfer, weil die Opfer konnten das Gewissen eines Menschen nie zur Ruhe bringen. Weil letzten Endes Tieropfer hatten nicht die Antwort auf das Grundproblem der Sünde zwischen Menschen und Gott. Aber unser Herr Jesus Christus ist gestorben ein für allemal. Und wir haben aus dem Hebräerbrief mehrmals bemerkt, dass die Betonung ist, dass er nur einmal sterben musste, weil dieser Tod hat alles erreicht, was nötig war für unsere Rettung. Und dort in Hebräer Kapitel 10, wir sehen wieder mal in Vers 14, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Und dann zitiert er aus dem Alten Testament, und es heißt in Vers 15, das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Denn nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich Ihnen nach jenen Tagen errichten werde, spricht der Herr, ich werde meine Gesetze in Ihren Herzen geben und sie auch in Ihre Sinne schreiben. Und Ihre Sünden und Ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Wo aber dafür eine Vergebung ist, gibt es kein Opfer für die Sünde mehr. Diese Aussage ist äußerst wichtig, weil diese Aussage bedeutet nicht so sehr, dass es heute kein Bedürfnis gibt, andere Opfer zu opfern, zusätzlich zum Opfer Christi, obwohl das die Wahrheit ist, sondern es bedeutet, dass Christus braucht nicht, sein Opfer immer zu wiederholen. Das heißt, das Wort hier beschreibt den Vorgang, den Prozess der Opferung ist nicht mehr nötig. Christus braucht sein eigenes Opfer nicht mehr zu machen. Und daher, wie es früher beschreibt, hat er sich für immer gesetzt, Vers 12, zur Rechten Gottes. Wenn man zu dieser Stiftshütte kam, dort waren die Priester jeden Tag. Die standen und haben den Opferdienst organisiert und betrieben. Dieser Hohepriester, Jesus Christus, sitzt. Und das ist ein Ausdruck dafür, dass sein Werk vollendet ist. Er opfert nicht ständig im Himmel. Es gibt keine Opferung mehr. Es ist nicht mehr nötig. Er hat ein für alle Mal sein Opfer dargebracht und sitzt. Das bedeutet, wo immer man heute in der Welt ein System sieht, auch wenn dieses System sich als christlich versteht, wo Priester ständig stehen und opfern, dort kann man sicher wissen, dass die Leute das Problem der menschlichen Sünde und Gewissen nicht gelöst haben. Weil wo ständig geopfert wird, zeigt, dass das Grundproblem noch nicht gelöst ist. Das ist gerade der Gegensatz zum christlichen Glauben. Weil im Christentum ein für allemal erledigt, genug, hinreichend, Christus hat alles getan, was nötig ist. Das ist wichtig, weil so oft das Christentum selbst hat degeneriert in eine Art von Judentum, wo ein System eingeführt ist während der Geschichte, das ähnlich ist zu diesem, wo Christus sein Opfer ständig macht. Das ist genau das Gegenteil von der Behauptung des Neuen Testamentes. Also dann, dort liegt unsere Gewissheit, weil Christus für alle meine Sünden, sogar die vergangenen als auch die zukünftigen, gestorben ist. Und das befreit mich, für ihn zu leben. So, die erste Lektion hier im Vorhof ist, dass Gott eine Fürsorge für mein Schuld hat. Darf ich das wiederholen? Wir werden sehen, dass diese Stiftshütte uns hilft, verschiedene Bestandteile unserer Erlösung zu verstehen. Und hier sehen wir, dass hier geht es um Blut und unser Gewissen. Gott hat eine Fürsorge für unsere Schuld. Aber wir merken, dass im Vorhof gibt es zwei Gegenstände. Erstens Brandopferaltar, zweitens das Waschbecken. Brandopferaltar, Reinigung durch Blut. Waschbecken, Reinigung durch Wasser. Also im Alten Testament haben wir zwei Arten von Reinigung. Reinigung durch Blut und Reinigung durch Wasser. Und es wäre vielleicht wichtig zu merken, was die genauen Termini sind, wie das beschrieben ist. Im Alten Testament lesen wir nie von einer Waschung durch Blut. Besprengt mit Blut, aber nie mit Blut gewaschen. Im Neuen Testament auch lesen wir nicht vom Waschen mit Blut. Manche Leute denken, dass in Offenbarung Kapitel 1 ist der Gegensatz, aber die bessere Übersetzung von Offenbarung 1, Vers 5 ist erlöst durch seinen Blut, nicht gewaschen durch sein Blut. Im Heidentum findet man überall Waschung in Blut, aber in der Bibel nicht. Aber wir finden im Alten Testament Waschung durch Wasser. zwei Waschungen. Wir haben gesehen, dass die Stiftshütte ein Denkmodell ist. Hilft uns zu orientieren in der Wirklichkeit. Also, im Denkmodell haben wir zwei Arten von Reinigung. Durch Blut, durch Wasser. Was würden wir dann erwarten in der Wirklichkeit? Zwei Arten von Reinigung. Durch Blut und durch Wasser. Und das ist genau, was wir im Neuen Testament finden. Es gibt eine Reinigung durch Blut. Die haben wir schon betrachtet. Es gibt auch eine Reinigung durch Wasser. Blut und Wasser erscheinen in beiden Testamente. Also, fangen wir an auf der Grundstufe. Um Gott zu besuchen, muss man rein sein. Das war ein klarer Ausdruck dieses Wassers im Waschbecken. Wir wissen nicht genau, wie groß das Waschbecken war. Und es ist interessant, einen Vergleich zu machen zwischen Stiftshütte und Tempel. Weil im Tempel gab es mehrere Waschbecken. Und vor dem Tempel war das Waschbecken so groß, dass es hieß die See. Es war ein wahnsinnig großes Waschbecken. Und dann gab es 10 bewegbare Becken auf Räder rings um den Tempelvorhof. So in dem Tempel gab es eine sehr große Betonung auf Waschbecken. Gott will, dass wir rein sind. Und damals gab es zweierlei, die stattgefunden haben. Erstens bei der Einweihung der Priester. Wir gehen zu 2. Buch Mose und Kapitel 29. 2. Buch Mose 29. Vers 4. Die Rede hier ist um die Einweihung von Aaron und seiner Söhne als Priester. Vers 4. Aaron und seine Söhne aber sollst du an den Eingang des Zeltes der Begegnung herantreten lassen und sie mit Wasser waschen. So kamen die Priester vom Stamm Aarons und die kamen und wurden gewaschen mit Wasser. Diese Waschung wurde nie wiederholt. Sie war ein für allemal. Aber dann, während des tagtäglichen Priesterdienstes in der Stiftshütte, mussten die Priester, die diensthabenden Priester, müssten sich die Hände und Füße waschen. In Kapitel 30 von 2. Buch Mose, wir lesen ab Vers 17, und der Herr redete zu Mose und sprach, stelle ein bronzenes Becken und sein bronzenes Gestell her zum Waschen. Das stelle zwischen das Zelt der Begegnung und den Altar, tu Wasser hinein. Und Aaron und seine Söhne sollen ihre Hände und ihre Füße darin waschen. Wenn sie in das Zelt der Begegnung hineingehen, sollen sie sich mit Wasser waschen, damit sie nicht sterben. Oder wenn sie an den Altar herantreten zum Dienst, um für den Herrn ein Feueropfer aus Rauch aufsteigen zu lassen, dann sollen sie ihre Hände und ihre Füße waschen, damit sie nicht sterben. Und das soll für sie eine ewige Ordnung sein, für ihn und seine Nachkommen, für all ihre Generationen. Das heißt, zwei Aspekte sind hier zu unterscheiden. Erstens eine Waschung, körperliche Waschung, ein Bad könnte man fast sagen. Ein für allemal. Dann zweitens tagtäglich eine Waschung von Händen und Füßen. Zum Beispiel, bevor der Priester zu diesem Altar kam, müsste er hierher kommen. Das macht die Sache erstens komplizierter und zweitens interessanter. Er kam hier zuerst und wusch seine Hände und Füße und dann, erst dann war er in der Lage, den Opferdienst zu betreiben. Es war unentbehrlich, reine Hände und reine Füße zu haben. Ja, Schmutz ist nicht schön, natürlich, und manche von uns nehmen ein Bad ab und zu mal, ob wir es nötig haben oder nicht. Das ist wahr, weil man merkt, dass der Kreis der Freunde kann sehr viel geringer werden, wenn wir das nicht machen, nicht wahr? Und es ist gut, dass wir darüber lachen, weil die Lektion auf der physikalischen Ebene ist sehr leicht zu begreifen, nicht so leicht auf anderen Ebenen. Gott rief sein Volk heilig zu sein. Und wir haben diese weiße Leinwand gesehen als Symbol der Heiligkeit, der Reinheit. In der Praxis, wie macht man sich rein? Also, erstes Niveau ist physikalisch. Das heißt, ich nehme Wasser, ich wasche mich, ich wasche meine Hände und Füße und so weiter. Und wir tun das im normalen Leben. Ich kenne viele Leute natürlich, die tun das in Überfluss. Die sitzen stundenlang in einem Bad. Und wir tun das fast automatisch, weil wir wissen, dass es wichtig ist, einfach für normale Gesellschaft zu genießen, dass wir rein sind. Weil unsere körperliche Reinheit ist nicht so ein Selbstzweck, sondern wir wollen Gemeinschaft mit anderen haben. Das kann eine große Hilfe sein, zu verstehen, was es bedeutet, heilig zu sein. Weil heilig zu sein in der Bibel hat zwei Aspekte. Das Wort heilig bedeutet einfach getrennt. Und daher hat es einen negativen Klang, getrennt von der Sünde. Wie durch ein Bad oder durch eine Waschung, wir trennen uns von Schmutz. Wir sind zum Beispiel sehr dankbar für diese negative Seite, besonders wenn es zur Chirurgie kommt. Wie wäre es, wenn du liegst auf dem im Operationstheater dort, im Krankenhaus, Operationssaal. Und es kommt der Chirurge direkt aus dem Garten, wo er die Schweine gerade gefüttert hat. Und seine Hände sind total dreckig und er kommt zu dir, der nimmt ein Messer und macht so und sagt, jetzt mache ich die Operation. Bist du nicht froh, dass er eine sehr negative Haltung hat gegen physikalische Keime gegenüber? Getrennt von keine. Aber es geht nicht bloß um die negative Seite, sondern getrennt für den Herrn. Und manchmal, wenn Leute betont haben im geistlichen Bereich die negative Seite, getrennt, dann die haben den Sinn für Proportionen völlig verloren, weil sie außer Acht gelassen haben die Tatsache, dass es getrennt von der Sünde ist, um getrennt für den Herrn zu sein. Positiv. Und daher habe ich gesagt, das Bild eines Bades kann uns helfen. Wir sind getrennt von Schmutz, um Gemeinschaft mit anderen zu genießen. Sonst können wir das nicht machen. Die wollen es nicht sowieso. Und wie gesagt, wir sehen das nicht so leicht auf der geistlichen Ebene. So wichtig ist es, wenn wir uns dem Herrn widmen wollen, getrennt von der Sünde zu sein, um für ihn zu leben. Das sind Grundbegriffe hier. Und die haben es schon gesehen im Alten Testament. Es gibt offensichtlich eine physikalische Dimension, buchstäbliches Wasser, buchstäbliche Waschung. Aber die Leute waren nicht dumm. Obwohl so oft durch die Jahrhunderte. Diese Sachen sind nur auf der Ebene der Zeremonie verstanden, als ob irgendeine Waschung tief in die geistlichen Probleme eingreifen könnte und etwas bewirken könnte. Aber die sahen es sehr deutlich. Zum Beispiel Psalm 24. Psalm 24. Vers 3. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Hier ist es genau. Obwohl er denkt höchstwahrscheinlich vom Tempel. Der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug. Das heißt, der Psalmist denkt an gewaschene Hände, reine Hände, aber rein im Sinne nicht bloß physikalisch rein, sondern rein im Sinne unschuldige Hände und ein reines Herz, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug. Jesaja 1, Vers 16 in der Prophetie. Wieder mal ein Beispiel. Und es lohnt sich, für sich selber die Beispiele auszusuchen durch die Bibel. Die sind nur eine sehr kleine Auswahl von Möglichkeiten. Jesaja 1, Vers 16, wo wir lesen, wascht euch, reinige euch. Was? Bloß physikalisch? Schafft mir eure bösen Taten aus den Augen. Hört auf, Böses zu tun. Lernt Gutes tun. Fragt nach dem Recht. Weist den Unterdrücker zurecht. Schafft Recht der Weise. Führt den Rechtsstreit der Witwe. Das heißt, die sahen tiefer als die physikalische Ebene. Die sahen zum geistlichen Ebene, dass die Art Reinheit, die von Gott verlangt würde, ist nicht bloß physikalisch, sondern geistlich. Nachdem David gesündigt hat, in Psalm 51, er wollte von dem Herrn gereinigt werden. Psalm 51, Vers 8, siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Inneren und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Entsündige mich mit Hyssop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Und David, in seiner Verzweiflung, nachdem er mit Bathsheba gesündigt hat, wollte, dass der Herr ihn wäscht. Und natürlich hat er nicht gemeint, irgendeine Zeremonie mit Wasser, sondern etwas, das tiefer greift in seinen Charakter und ihn rein macht, ihn sauber macht, ihn heiligt. Und so dieser Unterschied zwischen dem Äußeren und dem Inneren befindet sich schon im Alten Testament. Ich betone das, weil manchmal denken die Leute, dass im Alten Testament war es alles auf einem sehr kindischen Niveau, sehr primitiv, nur sozusagen physikalisch. Das ist nicht der Fall gewesen. Auch damals sahen sie durch die Symbole hindurch. Die Symbole waren eine Hilfe für sie, zu geistlichen Begriffen zu kommen, die genauso wichtig für uns sind, als sie damals waren. In Matthäus 15, jetzt, wir kommen zum Herrn selbst, der den Unterschied so deutlich macht zwischen einer äußeren Waschung und einer inneren Reinheit. Matthäus Kapitel 15, ein sehr wichtiges Kapitel in diesem Zusammenhang, diese Auseinandersetzung mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. Und es ging buchstäblich um Waschung, Händewaschung. Und die Klage war, Vers 1, dann kommen die Schriftgelehrten und Pharisäer von Jerusalem zu Jesus und sagten, warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Ältesten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, warum übertretet auch ihr das Gebot Gottes? Um eurer Überlieferung willen. Denn Gott hat geboten und gesagt, ehre den Vater und die Mutter. Er zitiert aus dem Gesetz Mose. Und wer Vater und Mutter flucht, soll des Todes sterben. Ihr aber sagt, wenn jemand zum Vater oder zur Mutter spricht, eine Opfergabe sei das, was dir von mir zunutze kommen könnte, der braucht seinen Vater oder seine Mutter nicht zu ehren. Und ihr habt so das Gebot Gottes ungültig gemacht, um eure Überlieferung willen. Heuchler, trefflich hat Jesaja über euch geweissagt, indem er spricht. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Es war nur auf einer oberflächlichen Ebene. Ihre Lippen haben sich bewegt, aber sonst nichts. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren. Und er rief die Volksmenge herzu und sprach zu ihnen, hört und versteht. Nicht, was in den Mund eingeht, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund ausgeht, das verunreinigt den Menschen. Und das ist die wichtigste Aussage. Zu den Jüngern später, Vers 16, 17, begreift ihr noch nicht, dass alles, was in den Mund eingeht, in den Bauch geht und in den Abort ausgeworfen wird? Was aber aus dem Mund ausgeht, kommt aus dem Herzen hervor und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen, aber mit ungewaschenen Händen zu essen, verunreinigt den Menschen nicht. So sehen wir die große Gefahr. Dass man Symbole nimmt und meint, wenn man einfach die Symbole benutzt, man hat die Wirklichkeit. Und das ist falsch. Die Juden haben zusätzlich zu der Bibel viele andere kleine Gesetze hinzugefügt. Waschung hier und dort und so. Aber zur gleichen Zeit haben sie nicht durch diese Symbole den Durchblick gehabt zu sehen, was echte Verunreinigung war. Echte Verunreinigung kommt nicht durch physikalische Keime, sondern durch geistliche Keime und kommt aus dem menschlichen Herz. Und daher geht es um die Reinigung des Herzens. Und schon im Alten Testament lesen wir von so einer Sache. Zum Beispiel Hesekiel. Die berühmte Prophetie Hesekiels in Kapitel 36. Was so gut bei diesem Studium der Stiftshütte, ihr habt schon gemerkt, dass wir gehen die ganze Bibel durch. Es ist so eine Verbindung zwischen Alt und Neu, dass es bindet so viele Dinge zusammen. Hier in Hesekiel Kapitel 36, wir lesen in Vers 25. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen. Und ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und wieso? Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmung bewahrt und tut. Und hier lesen wir in der Prophetie von der Möglichkeit, dass Gott eines Tages ein neues Herz gibt, eine tiefe Reinigung bewirkt in den Herzen der Menschen. Joel, Kapitel 2, Vers 28 heißt es, und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und so im Alten Testament haben wir diesen Begriff im Werden sozusagen, im Werdegang. Dieser Begriff, eine Reinigung, in dem Gott ein neues Herz gibt und seinen Geist in das Herz gibt. Und das sind Begriffe, die wir alle wissen, im Neuen Testament vorkommt. Weil der Heilige Geist konnte nicht kommen, bevor Jesus gestorben war. Der Heilige Geist konnte in keinem leben, der nicht erlöst wurde durch das Blut Jesu. Und so kommen wir zu diesem großen Unterschied. Es ist so wichtig, diesen Gegensatz zu betonen, der Gegensatz zwischen buchstäblicher Reinigung durch Wasser oder physikalischer besser Reinigung durch Wasser und eine innere Reinigung durch Gottes Geist. So, in der Landkarte, im Denkmodell, haben wir zwei Aspekte. Ich wiederhole. Erstens, der Priester überall gewaschen, nicht wiederholt. Dann ständig müsste er kommen, die Hände und Füße zu waschen. Was würden wir dann erwarten in der Wirklichkeit? Im Gegenbild sozusagen. Wir würden natürlich erwarten, zwei Aspekte. Eine Waschung ein für allemal und eine immer wiederholte Waschung. Und das ist genau, was wir im Neuen Testament finden. Und nachdem wir eine kleine Pause gemacht haben, werden wir es finden. Vielleicht haben wir gesehen, dass gewisse Erwartungen im Alten Testament waren. Die Leute sahen damals tiefer als die Zeremonie. Und vielleicht wir könnten auch hinzufügen, ein anderes Beispiel aus Psalm 119, ein sehr berühmter Satz, der sehr zu diesem Thema passt, wo es um Reinigung geht. Psalm 119 und Vers 9. Wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein, indem er sich bewahrt nach deinem Wort? Und so hat man auch damals gesehen, dass das Wort Gottes ein Reinigungsmittel war. Es war nicht bloß buchstäbliches Wasser, sondern es war nötig, ständig sich durch das Hören und Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber sich zu reinigen. Und so, das bereitet unsere Denken vor, für das, was wir im Neuen Testament finden. Zunächst einmal Titus Kapitel 3, Vers 5. Um das erste Niveau der Waschung im Neuen Testament zu finden. Titus Kapitel 3 und Vers 5. Wo es heißt: Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, errettete er uns, nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt. Und hier in diesem Wort, dieses griechische Wort Waschung, ist das griechische Wort, das in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes für dieses Waschbecken benutzt wird. Durch das Waschbecken der Wiedergeburt, durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes, den hat er durch Jesus Christus, unseren Heiland, reichlich über uns ausgegossen, damit wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens werden. Also hier ist die Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit ist keine buchstäblichen Waschungen in Wasser, sondern die Wirklichkeit ist die Wiedergeburt durch Gottes Geist. Passiert ein für allemal. Und hier ist eine sehr, sehr wichtige Sache zu merken. In der Stiftshütte sehen wir gewisse Dinge, getrennte Möbelstücke, zum Beispiel Hier ist ein Brandopferaltar. Hier ist die Tür, Brandopferaltar und Waschbecken. Drei verschiedene Möbelstücke. Wir haben in der Tür gesehen, Jesus als die Tür. Jesus, der sich geopfert hat. Und jetzt kommen wir zu dieser dritten Sache, und die betont noch ein Aspekt der Rettung, aber sie ist eine und dieselbe Errettung. Das ist äußerst wichtig. Es ist nicht der Fall, dass in der Wirklichkeit wir kommen zu Jesus als die Tür, dann erst Jahre danach wir kommen zu ihm als der Opfer und dann, nein, nein, nein. Es ist wie bei den Ingenieuren. Ich bin nicht sehr klug mit meinen Händen. Und wenn die Waschmaschine kaputt geht, dann ist es arg bei mir. Ich nehme dieses Handbuch und ich sehe erläuternde Figuren. Und die sind faszinierend, diese erläuternden Figuren, weil die nehmen die Teile der Waschmaschine auseinander. Man sieht die Schraube hier und es soll eine Hilfe sein, die Dinge auseinandergenommen zu sehen, damit man sieht genau, wo jede Schraube passt. Natürlich habe ich nicht alle Schrauben in der Tasse. Ja, so geschieht das so oft. Und wir können an die Stiftshütte denken als eine solche erläuternde Figur. Hilft uns, eine Rettung, eine Erlösung zu analysieren, aber verschiedene Aspekte derselben Erlösung. Das ist sehr wichtig. Sonst würden wir denken, dass es mit verschiedenen Erfahrungen zu tun hat. Nein, nein. Es sind verschiedene Aspekte von einer Erlösung. Denken wir ein bisschen tiefer darüber nach. Der Aspekt der Erlösung, das wir hier mit dem Brandopfer gesehen haben, war die Erlösung von der Schuld der Sünde. Wie Gott unsere Schuld behandelt. Was ist die Thematik mit dieser Waschung? Es ist nicht so sehr Schuld, sondern Charakter. Charakter. Hier ist ein Mann. Er hat jemand getötet. Und der Präsident des Landes spricht ihn frei und gibt ihm eine Freilösung von seiner Schuld. Das bedeutet nicht, dass der Präsident ihn sofort einlädt, mit ihm zu wohnen in seiner Familie. Weil auch wenn jemand freigesprochen wird, das bedeutet nicht automatisch sofort, dass ihre Charakterzüge geändert werden. Und hier ausgerechnet in Kreta, weil dieser Titusbrief hat mit Kreta zu tun, haben wir eine Beschreibung von den Leuten, die dort waren. Sehr interessante Beschreibung. Paulus schreibt zu Titus in Kreta, und er sagt, Vers 12 von Kapitel 1, er zitiert einen Prophet aus Kreta. Das ist ein sehr interessantes Puzzle hier. Logisch, die Mathematiker sehr gut kennen. Kreta sind immer Lügner. Das ist eine interessante Aussage, nicht wahr? Ist diese Aussage wahr oder falsch? Diese Aussage ist von einem Kreta gemacht. Und er sagt, Kreta sind immer Lügner. Also, wenn es wahr ist, dann ist es falsch. Und wenn es falsch ist, dann ist es wahr, oder? Ihr könnt darüber nachdenken, wenn ihr nicht schlafen könnt heute Abend. Aber das ist eine sehr berühmte Sache in der Logik von Epimenides der Kreta. Aber hier beschreibt er diese Kreta, sind Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche? Wie wäre es, solche Leute in der Gemeinde zu haben? Natürlich habt ihr keine, oder? Es geht um Charakterzüge. Und das ist äußerst wichtig, dass wir das merken. Gott hat eine Fürsorge für unsere Schuld. hat auch eine Fürsorge für unser Charakter. Und die sind nicht gleichzustellen. Es ist ein und einzige Errettung. Die sind herrliche Aspekte der einen Errettung, aber die sind unterschiedliche Aspekte. Wenn wir zum Christus kommen und ihn als Herr und Heiland annehmen, wir tun Buße, wir bekennen unsere Sünde, wir kehren uns um, wir sehen, dass wir in die Irre gegangen sind, wir bekennen unsere Sünde und nehmen ihn als Herr und Heiland an. Es gibt unterschiedliche Dinge, die zugleich geschehen. Wir bekommen Vergebung für unsere Schuld, aber wir bekommen neues Leben durch seinen Geist. Die Waschung der Wiedergeburt, das wird durch keine physikalische Zeremonie bewirkt. Das ist bloß Aberglaube. Die Zeremonie der Taufe, die mit buchstäblichem Wasser gemacht wird, ist ein öffentliches Zeichen, dass diese wirkliche Wiedergeburt stattgefunden hat. Hat keine Bedeutung, wenn sie nicht stattgefunden hat. Das ist wichtig, das zu sehen. Weil so oft vertauschen die Leute Symbol mit Wirklichkeit. Ein kleines Beispiel. Hier, auf meinen Fingern. Dieser Ring hat eine Bedeutung. Ich weiß, dass es auf meiner linken Hand ist. Bei euch ist es umgekehrt, nicht wahr? Auf rechten Hand. Aber das ist ein Symbol. Wovon? Dass ich eine Frau habe, dass ich verheiratet bin. Ich könnte Ringe haben in allen Ohren, Zehen, Fingern, überall Ringe haben, aber das würde nicht bedeuten oder würde mir keine Frau bringen. Wahrscheinlich wäre es eher das Umgekehrte. Dieser Ring hier auf meiner Hand hat nur Bedeutung, wenn ich die Wirklichkeit schon habe. Nicht wahr? Dieser Ring, einfach einen Ring auf den Finger zu tun, bewirkt die Wirklichkeit nicht, sondern dieses Symbol drückt die Wirklichkeit aus. Genauso ist die christliche Taufe. Eine Sache mit Wasser gemacht, reinigt nichts, auch nicht unsere Haut sogar, sondern ist gültig nur, wenn die dahinterstehende Wirklichkeit vorhanden ist. Genau wie dieser Symbol hier. Also, hier in Titusbrief sehen wir, dass Gott eine Fürsorge für Charakter hat. Und er beschreibt die Schwierigkeit. Hier war eine Gemeinde in Kreta und die Leute hatten schwierige Hintergründe. Sie sind zum Herrn gekommen, aber nicht über Nacht sind alle diese Züge verschwunden. Vielleicht haben wir es auch bei uns erfahren, dass unser Charakter ist nicht in einem Nu geändert worden. Es gibt gewisse Dinge, vielleicht die geändert worden sind, aber wir kämpfen auch heute noch. Nicht wahr? Oder bin ich allein? So ist es wichtig zu sehen, dass die Fürsorge, die Gott hat für unser Charakter. Und es heißt, und Paulus beschreibt es so schön hier, in Kapitel 3, Vers 3. Denn einst waren auch wir, er beschreibt sich selber, ich war auch, was? Unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben Bosheit und Neid, verhasst einander hassend. Und was hat Gott getan? Das ist die Frage. Gott hat uns, hier heißt es, Vers 5 wieder mal, errettete er uns, nicht aus Werken, es war nicht unser Verdienst, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er durch Jesus Christus, unser Heiland, reichlich über uns ausgegossen. Damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens würden. Also, wenn jemand zum Christus kommt und ihn annimmt als Herr und Heiland, Erstens passiert die Vergebung der Sünden durch das Blut Christi auf dem Kreuz. Zweitens, zur gleichen Zeit empfängt er oder sie den Heiligen Geist, wird in den geistlichen Sinne überall gebadet, braucht nicht mehr zu passieren. Empfängt ein neues Leben. Das ist äußerst ermutigend. Gottes Methode ist nicht, zu uns zu kommen, sagt, ich vergebe dir deine Schuld, jetzt mach's weiter. In eigener Kraft. Nein, er schenkt uns ein neues Leben. Er gibt uns seinen Geist in uns. Haben wir unseren praktischen Alltag, dass er uns seinen Geist gegeben hat? Das ist so wichtig. Das kann uns ermutigen, weil wir kämpfen alle mit Charakterzügen, nicht wahr? Oder nicht wahr? Unsere Kinder merken das manchmal, oder unsere Frauen, oder Ehemänner, und so weiter. Charakterzüge, die liegen sehr tief. Hat Gott eine Fürsorge für meinen Charakter, oder nur für meine Schuld? Für meinen Charakter auch. So diese Kreter, die waren böse, wilde Tiere und all das. Es gab Hoffnung für Änderung. Denken wir, dass es Hoffnung für Änderung gibt bei uns? Manchmal ist man versucht zu sagen, ach, du wirst mich nicht ändern. Und es gibt Leute, die nicht bereit sind, geändert zu werden. Aber ich brauche geändert zu werden. Mein Charakter ist nicht vollkommen. Und Gott will an meinem Charakter arbeiten, bis ich geändert werde. Bis ich mehr nach seinem Bild aussehe. Und er reinigt uns auf, erstens auf der Ebene, dass er uns seinen Geist gibt, aber jetzt gibt es die andere Ebene oder das andere Niveau. Eine wiederholte Waschung. Wir lesen jetzt Epheser Kapitel 5. Epheser 5. Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort. Dort ist es. Durch das Waschbecken im Wort. Damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigene Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Hier ist eine sehr praktische Lehre für uns, die Männer sind. Und Paulus sagt zu uns, dass wir eine Aufgabe haben. Und es hat mit Schönheit zu tun. Nicht die äußere Schönheit, sondern die innere Schönheit. Unsere Frauen zu lieben. Uns hinzugeben für unsere Frauen. Das ist eine Sache, nicht wahr? Manchmal vergessen wir unsere Frauen. Und dass wir verantwortlich sind, als Männer eine Rolle zu spielen in der Familie, leicht zu anderen zu predigen und meine Frau zu vergessen. Lesen wir jeden Tag mit unseren Frauen? Beten wir jeden Tag mit unseren Frauen? Ab und zu mal muss meine Frau zu mir kommen mit der Bibel. Sie stellt es vor mir, das vergessen zu lesen. Ich muss bekennen.
Oh, das ist äußerst wichtig. Die Entwicklung des geistlichen Lebens in der Familie als Hilfe für Charakterentwicklung, für geistliche Schönheit. Der Herr will, dass wir schön sind. Wir sind, manche von uns sehen wie Blumen aus, von der Natur her. Andere sehen wie Unkraut aus. Ich werde nicht sagen, welche. Es ist nicht offen für alle von uns, äußerlich, physikalisch schön auszusehen. Aber was für uns alle offen ist, ist geistlich schön zu sein. Und hier, wir Männer in der Familie müssen Einsicht haben für die Stresse und so weiter, die unsere Frauen tragen müssen, dass wir dafür sorgen, dass durch das Wort Gottes die Dinge, die manchmal dazwischen kommen, gereinigt werden. Das ist äußerst wichtig. Hier geht es um das Wasserbad mit dem Wort. Und es ist sehr praktisch, regelmäßig. Das Wort Gottes, und es interessiert mich sehr, dass Paulus diese Aussage gemacht hat, nicht in einem großen theologischen Zusammenhang, sondern im Zusammenhang mit dem praktischen Alltag in der Familie. Wasserbad mit dem Wort. Weil, wenn wir das genau betrachten, die Lektion, die Paulus hier beschreibt, ist, dass er gewisse Parallele zieht. Hier ist der Herr die Gemeinde. Was tut der Herr? Er gibt sich selbst, um sie zu heiligen durch das Wasserbad im Wort. Und er kam zu einem kleinen Häuschen in einem Dorf. Und dort waren Martha und Maria. Und Maria saß zu seinen Füßen und wollte sein Wort hören. Der Herr hat Zeit für diese Frau, unterwegs nach Jerusalem. Und sie wollte sein Wort hören. Habe ich Zeit für meine Frau, mit ihr sein Wort zu diskutieren? Wie viel von seinem Wort habe ich ihr mitgeteilt? Und du, mein Bruder? Das ist herausfordernd, nicht wahr? Weil ausgerechnet hier können wir so leicht diese Dinge vernachlässigen, weil die Arbeit so viel ist. Wir kommen spät nach Hause, wir gehen früh in die Arbeit. Und es ist alles so stressig geworden, dass wir keine Zeit haben für diese geistliche Entwicklung im Rahmen des Ehelebens. Aber Paulus gibt uns keine Wahl, der Herr gibt uns keine Wahl. Ihr Männer liebt eure Frauen, auch in diesem Gebet. Und Gottes Methode war für die Gemeinde. Oh, es ist so viel, dass man praktisch hier sagen könnte. Wasserbad im Wort. Hier sind wir alle in unseren Gemeinden. Wir haben unterschiedliche Charakterzüge und manchmal reiben wir gegeneinander. Ist es nicht so? Ich habe eine Ecke, wo du eine Kante hast und es ist arg schwer. Nicht? Und wir brauchen hier alle zum Wort zu kommen, damit wir zu wirklich eine Harmonie und ein geistliches Wachstum durch Liebe. Es ist eine sehr praktische Sache. Und der Herr müsste das den Jüngern lehren. Und wir haben beide Waschungen zusammen im Johannes Kapitel 13. Ein sehr praktisches Beispiel davon. Johannes 13. Eine sehr berühmte Stelle, wo der Herr die Füße der Jünger gewaschen hat. Gerade was in der Stiftshütte passierte, die Füße zu waschen. Hier hat der Herr es buchstäblich gemacht, weil damals Fischwaschung war eine sehr praktische Sache. Der Sklave hat es gemacht, die hatten offene Sandalen, die gingen durch die Straße, es war sehr schmutzig und staubig. Die kamen nach Hause und dort war eine Sklave, der hat die Füße gewaschen, sodass es angenehm wurde. Und der Herr fing an, die Füße der Jünger zu waschen. Sehr praktische Sache. Damit sie sich angenehm fühlten in seiner Gemeinschaft. Und er kommt zu Simon Petrus, Vers 7, und der spricht zu ihm: Herr, du wäschst meine Füße? Jesus antwortet und sprach zu ihm: Was ich tue, weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber nachher verstehen. Petrus spricht zu ihm: Du sollst nimmer mehr meine Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte den, der ihn überlieferte. Darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Faszinierend, nicht wahr? So eine genaue Beschreibung. Und offensichtlich spricht der Herr auf dem geistlichen Ebene. Sofort, im übertragenen Sinn, nimmt er die Fußwaschung, aber geht viel tiefer. Und dort war Petrus. Herr, du wäschst meine Füße. Das geht überhaupt nicht. Sagt der Herr: Wenn ich das nicht tue, hast du kein Teil mit mir. Nicht in mir. Merken wir das sehr deutlich. Es heißt nicht, du hast kein Teil in mir, sondern du hast kein Teil mit mir. Einige Stunden später, ein Mädchen kam zu diesem selben Petrus und sagte zu ihm: Du warst mit ihm. Nein, sagte er. Aber du warst mit ihm. Ich erkenne dein Akzent. Dieses galiläische Akzent. Nein, sagte er. Er hat seine Gemeinschaft mit Christus geleugnet. Ich war nicht mit ihm. Wenn du Teil mit mir haben möchtest, musst du mich gestatten, deine Füße zu waschen. Das ist so wichtig, nicht wahr? Und wenn wir heute Gemeinschaft mit dem Herrn pflegen wollen, wenn wir mit ihm gehen wollen, wenn wir mit ihm wirken wollen, wenn wir Mitteil haben wollen an seine Pläne, an sein Werk, dann müssen wir ihn ständig unsere Füße waschen lassen. Oh, sagte Petrus, wenn das der Fall ist, Herr, wasch mich überall. Nicht nötig. Schon gemacht. Das braucht man nicht mehr zu machen. Und der Herr weist natürlich auf den tieferen Sinn hier. Ihr seid rein, aber nicht alle. Judas war nie ein Gläubiger. Ihr seid rein, die waren schon gläubig. Die brauchten sozusagen das Bad nicht wiederholt zu sein. Aber die brauchten diese praktische Fußwaschung. Petrus leider hat keine Einsicht gehabt. Er glaubte nicht, dass es möglich war für ihn, den Herrn zu leugnen. Und daher ging er hinaus und wir wissen alle, was passiert ist. Und dann schrie der Hahn, genau wie der Herr es vorhergesagt hat. Und Petrus wusste. Aber er wusste, dass der Herr ihn akzeptiert hat. Das ist das Wunderbare. Der Herr hat schon eine Fürsorge gemacht für Petrus. Und der Mann, der Nein gesagt hat, später war bereit, für seinen eigenen Herrn gekreuzigt zu werden. Kopf nach unten. Er hat die Lektion gelernt. Und so ist es bei uns. Ständig brauchen wir unsere Füße zu waschen. Wie sieht es praktisch aus? Also schauen wir genau dieses Waschbecken an. Dieses Waschbecken ist aus Kupfer gemacht und nicht eine beliebige Art, sondern hat eine sehr sonderbare und interessante Quelle. Davon lesen wir in 2. Buch Mose, Kapitel 38. Zweite Buch Mose, Kapitel 38, Vers 8. Außerdem machte er das Becken aus Bronze und ebenso sein Gestell aus Bronze aus dem Spiegel der diensttuenden Frauen, die am Eingang des Zeltes der Begegnung Dienst taten. Dieser Vers ist äußerst wichtig aus mehreren Gründen. Vielleicht der erste Grund ist zu merken, dass nicht nur Männer in der Stiftshütte tätig waren. Diensttuende Frauen. Und überall im Neuen Testament sehen wir, in Titusbrief vor allem, aber nicht nur dort, die Wichtigkeit des Dienstes der Frau. Unentbehrlich in der Gemeinde und in christlichen Kreisen. Auch damals, so auch heute. So wichtig. Und es gibt so viel Not oft in Familien. Besonders was Eheleben betrifft, weil es fehlen die reifen Frauen oder die fehlen nicht, die werden nicht ermutigt, anderen zu helfen, ihre Gaben einzusetzen, damit Wachstum, geistliches Wachstum geschieht. Diensttuenden Frauen, aber die hatten Spiegeln. Und die Männer dürfen nicht lachen. Ich kenne manche Männer, die auch Spiegeln haben. Ist es nicht so? Die Spiegeln damals waren nicht aus Glas mit Silber. Das hat man noch nicht entdeckt. Sondern das war aus Kupfer, fein poliert. Und man konnte sehen die Reflexion des Gesichtes in diesem Kupfer. So. Ausgerechnet diese Spiegeln werden benutzt, um das Becken zu konstruieren. Wir müssen sehr vorsichtig sein, wie wir das auslegen. Oder zumindest ich muss sehr vorsichtig sein, wie ich das auslege. Gott ist nicht gegen äußere Schönheit. Salomo in all seiner herrlichen Kleider war nicht bekleidet wie die Lilien des Feldes. Wenn wir wollen wissen, was Gottes Ideen über Schönheit sind, schau mal die Blumen an. Gott ist nicht gegen Schönheit. Auch menschliche Schönheit nicht. Aber hier auch geht es um einen Sinn für Proportionen. Innere Schönheit, geistlicher Charakter ist viel wichtiger als äußere Schönheit. Und hier diesen Spiegeln, die für die äußerliche Schönheit waren, sind benutzt worden, um ein Waschbecken zu machen. Und wofür war das Waschbecken? Für geistliche Schönheit. Aber der Endeffekt ist offensichtlich klar. Wenn man zu diesem Waschbecken kam und schaute in das Waschbecken, was hat man gesehen? Sich selber. Das ist klar, nicht wahr? Weil das Waschbecken ein Spiegel war. Man hat sich selber gesehen. Spiegel. Habe einen Spiegel mit. Jakobus, Kapitel 1. Wie gesagt, wir gehen durch die ganze Bibel. Jakobus Kapitel 1 und Vers 23. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht in einem Spiegel betrachtet. Interessanterweise ist hier die Rede von einem Mann, nicht wahr? in einem Spiegel betrachtet, denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist diese Waisen und Witwen in ihrer Drangsal zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Regelmäßig muss ich zum Wort kommen und hineinschauen. Und ich schaue hinein und ich sehe mich selber. Was gibt mir Mut, das zu tun? Was ist größer? Ein überall Bad oder eine Waschung von Händen und Füßen? Es ist klar, dass das Größere ist das überall Bad. Und in der Kraft unseres Bewusstseins, dass wir ein für allemal überall gebadet sind, indem Gott hat seinen Geist gegeben in uns, dürfen wir zum Wort kommen. Und es funktioniert folgendermaßen. Gott hat seinen Geist in mir gegeben und er hat sein Wort außerhalb von mir gegeben. Und ich schaue in das Wort, ich schaue in den Spiegel und ich sehe, wie das Wort analysiert meinen Charakter. Und der Geist reagiert auf das Wort. Und wenn ich ehrlich bin und bin bereit zu bekennen, die Flecken, die zum Vorschein kommen, wenn ich in das Wort hineinschaue, wachsen. Sehr praktisch, nicht wahr? Und das natürlich unterstreicht die Tatsache, die Wichtigkeit, dass wir ständig uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Wir sehen ihn, aber wir sehen auch uns. Und Gott hat nicht nur eine Fürsorge für meine Schuld auf dem Kreuz. Er hat eine Fürsorge für meinen Charakter. Und sehr oft unsere Probleme sind nicht so sehr mit unserer Schuld, sondern mit unserem Charakter. Es gibt so viele Flecken und Runzeln, die sind kaum zu zählen. Und der Herr will, dass wir daran arbeiten. So dann, hier ist die Lektion des Waschbeckens. Und der Herr möge uns helfen, diese zwei Aspekte unserer Rettungen wirklich praktisch zu begreifen. Alle von uns wissen von Gebieten in unserer Persönlichkeit, in unserem Charakter, wo es nicht in Ordnung ist. Manche haben Schwierigkeiten mit der Wahrheit. Die Wahrheit zu sagen ist nicht immer leicht, oder? Andere haben Schwierigkeiten in anderen Bereichen, mit Neid oder mit der Beherrschung der Zunge, schnell etwas zu sagen und dann die bereuen das. Und ich sage das nicht, um euch zu deprimieren, sondern ganz im Gegenteil, das Wunderbare an dieser Botschaft ist, dass Gott eine Fürsorge dafür hat. Er hat eine Fürsorge. Das Problem mit mir ist, dass ich diese Fürsorge nicht in Anspruch nehme, sehr oft. Das ist das Problem. Und so hier ist eine wichtige Funktion des Wortes Gottes, unser Pfad zu reinigen in der Wortlaut des 190. Psalm, Psalm 119. Reinigung durch das Wort. Und wenn manchmal wir erleben eine Niederlage, ist es gut uns zu erinnern, dass der Herr die größte Fürsorge selbst gemacht hat, indem er uns seinen Geist geschenkt hat, in uns, in unser Herzen. Und wenn wir das in unser Bewusstsein bringen, dann ermutigt uns das, weiterzugehen, weiter in dieses Wort hineinzuschauen. Und dann gibt uns den Mut, das zu glauben, was wir sehen, und das in Ordnung zu bringen durch Gottes Hilfe und durch Gottes Kraft. Und wenn dieser Vorgang weist Sünde auf, dann können wir zu ihm kommen und unsere Sünde bekennen, weil er auch für diese Sünde gestorben ist. Und wir können Vergebung auch von ihm bekommen. So der Herr segne uns durch sein Wort. Lasst uns mit Gebet abschließen. Herr, wir preisen dich für dein Wort. Und wir sehen, dass es um sehr praktische Lehre geht. Wir haben alle Schwierigkeiten mit unserem Charakter. Es gibt Ecken und Kanten, es gibt Schwächen. Und Herr, wir bitten dich, dass in deiner Liebe, dass du weiter an uns arbeitest. Wir preisen dich für deine Fürsorge, für die Tatsache, dass wir wiedergeboren sind durch deinen Geist, dass wir dein Leben empfangen haben, das in uns wächst. Und wir bitten dich, lasst uns dieses Wachstum in uns fördern, indem wir dein Wort lesen. Dein lebendiges Wort. Hilf uns, ehrlich zu sein. Und hilf uns, fertig zu werden mit das, was wir in uns finden. O Herr, hab Dank für deine Fürsorge, für deine wunderbare Errettung. Hilf uns, sie zu begreifen. Und hilf uns, Herr, in unserem praktischen Alltag für dich zu leben. In Jesu Namen und zu seiner Ehre. Amen.